Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen heute erneut, möchte man meinen, über den Urlaubsanspruch. Das Bundesurlaubsgesetz regelt den Erholungsurlaub für Arbeitnehmer und lässt doch auch viele Freiheiten. Wir sprechen unter anderem über den Anwendungsbereich, Konfliktfälle, großzügige Regelungen und den Verfall von Urlaubsansprüchen. Regelt denn das Bundesurlaubsgesetz zunächst alle Fragen rund um den Urlaubsanspruch umfassend?
Herr Krabbel, ich finde aus Ihrer Anmoderation gerade das Wort erneut so gut, weil das ist ja auch irgendwo gut, dass wir erneut über den Urlaub sprechen, nämlich jedes Jahr, Gott sei Dank, von Neuem. Und in der Tat, das Bundesurlaubsgesetz regelt es sehr umfassend. Es ist ein relativ altes Gesetz und es ist auch vor allen Dingen ein Gesetz, was ja einen eigenen Senat, so etwas untechnisch gesprochen, sogar beim Bundesarbeitsgericht hat. Nicht wahr? Der neunte Senat wird ja auch der Urlaubssenat genannt. Da sieht man also, welchen Stellenwert das hier auch bei uns Deutschen hat, der Urlaubsanspruch. Das ist sogar bis in die höchste Gerichtsbarkeit da entsprechend natürlich die Befassung damit gibt. Es gibt noch so ein paar Ergänzungen, nicht sowas wie Zusatzurlaub für Schwerbehinderte. Das kann man im SGB Römisch 9, nämlich im Paragraphen 208, nachlesen. Aber insgesamt, denke ich, kann man sagen, das Bundesurlaubsgesetz, das ist das Maß aller Dinge für den deutschen Urlaubsanspruch.
Ja, und tatsächlich ist es natürlich nicht ganz zufällig, dass wir zu diesem Zeitpunkt im Jahr erneut darüber sprechen. Die Urlaubszeit steht ja tatsächlich auch an. Eine ganz wichtige Frage, die man zunächst immer stellen muss, warum unterscheiden wir denn zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglich vereinbarten Zusatzurlaub, der, ich würde sagen, flächendeckend üblich geworden ist?
Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Und manchmal habe ich den Eindruck, und ich hoffe, ich täusche mich da auch ein bisschen, aber manchmal habe ich trotzdem den Eindruck, dass das in der Personalpraxis noch etwas unterschätzt wird, wie wichtig dieser Unterschied ist zwischen dem gesetzlichen und dem vertraglichen Zusatzurlaub. So wird er ja tatsächlich auch genannt. Man muss nämlich eben sehen, dass das Bundesurlaubsgesetz, und das ist ja ein relativ statisches Gesetz, das muss man ja ganz offen sagen, mag man jetzt für richtig oder falsch halten, aber es ist ein relativ statisches Gesetz, also statisch meine ich, dass es relativ wenig Spielraum lässt, aber es bezieht sich eben nur auf diesen gesetzlichen Mindesturlaub. Das heißt also, der Zusatzurlaub, der vertraglich vereinbarte Zusatzurlaub, nicht der Zusatzurlaub der Schwerbehinderten, aber der vertraglich vereinbarte Zusatzurlaub, der kann eben gestaltet werden und das wird zum Beispiel in Tarifverträgen oder auch Arbeitsverträge ja auch getan.
Ja, und was nicht fehlen darf bei einer Besprechung zu diesem Thema ist natürlich die kurze Formel. Wie berechnet man den gesetzlichen Mindesturlaub?
Ich denke, ein Blick ins Gesetz hilft wie ja häufig weiter. Man kann schauen in den Paragraphen 3 Absatz 1 Bundesurlaubsgesetz. Da steht es nämlich drin, 24 Werktage. Und dann gibt es in Paragraph 2 bzw. Absatz 2 des Paragraphen 3 auch die Definition. Die Werktage sind nämlich alle Kalendertage außer der Sonn- und gesetzlichen Feiertage. Das heißt also, der Samstag ist ein Werktag. Und damit sieht man dann auch, dass das Gesetz ausgeht von einer 6-Tage-Woche, die ja zumindest in weiten Teilen der Wirtschaft in Deutschland heute nicht mehr üblich ist. Es gibt Schichtmodelle, es gibt sogar 3-Tage-Woche und so weiter und so weiter. Und dann geht das Gesetz eben weiter und sagt, im Jahr sind 364 Tage zu berücksichtigen und davon sind es 312 Werktage. Und 3 Monate sind hier in der Berechnung immer mit 13 Wochen gleichzusetzen. Und dann kommt man dann auf diese berühmte Formel, die dann sagt, die 6-Tage-Woche, die ergibt die 24 Urlaubstage, siehe Gesetz. Die 5-Tage-Woche ergibt die 20 Urlaubstage und die 4-Tage-Woche ergibt 16 Urlaubstage und so weiter und so weiter.
Ja, dann nähern wir uns einmal einem der Kernprobleme der letzten Jahre, würde ich sagen. Wann verfällt denn zunächst einmal der Urlaubsanspruch ganz grundsätzlich?
Dieses Kernproblem, Herr Krabbel, ich finde, das ist ja fast noch eine Untertreibung, wie Sie das sagen, weil das ist manchmal, denke ich, auch ein bisschen erschreckend, ja, wie sowas laufen kann. Denn erstmal muss man ja sagen, das Gesetz sieht es klar vor, ja, und sagt ja einfach nur in seinen Paragraphen 7 Absatz 3, die Urlaubsansprüche, die verfallen grundsätzlich am Jahresende, nicht? Also für das laufende Jahr am Jahresende, 31.12. Und wenn es dann dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin liegende Gründe gibt, dann kann der Urlaubsanspruch, dieser Rest, das erste Quartal des Folgejahres, also 31.03. übertragen werden. Und wenn er dann nicht genommen wird, dann verfällt er ersatzlos. Soweit die Theorie, hätte ich fast gesagt, das ist nicht ganz richtig. Aber dazu gibt es ja eine Rechtsprechungskaskade, die angefangen hat bei den Arbeitsgerichten in Deutschland, LAGs, BAG und dann bis zum EuGH, der sich da mehrmals und ganz verstärkt mit befasst hat. Und jetzt sind wir halt in einer Situation, wo wir sagen können, der endgültige Verfall von Urlaubsansprüchen, zum Beispiel bei Arbeitsunfähigkeit, der passiert erst nach 15 Monaten nach Übertragungszeitraum. Und damit relativiert sich das, was im Gesetz steht, doch durch die Rechtsprechung ziemlich.
Ja, genau. Also Sie haben es gesagt, im Prinzip ist es eine relativ klare, einfache Regelung. Sie haben auch die Rechtsprechung schon angedeutet. Welchen Einfluss hat sie denn jetzt bei dieser Frage ganz konkret?
Ja, ganz konkret hat sie eben den Einfluss, dass sie tatsächlich die betriebliche Praxis, die ja aus meiner Sicht auch über Jahre und Jahrzehnte ganz gut damit zurechtkommt, sie kommt jetzt auch weiter damit zurecht, muss sich dann eben aber auch anstellen, doch ein wenig, will ich mal sagen, vor sich her getrieben hat, ja, weil man eben nicht so genau wusste, zumindest nicht mehr mit einem Blick ins Gesetz genau wusste, was man denn nun tun muss als Unternehmen, um dafür zu sorgen, dass A, die Leute den Urlaub nehmen. Es gibt ja ganz wenig Unternehmen, ich kenne übrigens gar keins, was nicht möchte, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Urlaub auch nehmen, aber das eben auch rechtssicher herzustellen. Und das war sicherlich eine, ich sage mal so, nicht ganz unproblematische Rolle, die die Rechtsprechung hier über Jahre gespielt hat.
Ja, dann stürzen wir uns doch mal gleich auf das Urteil des EuGH. Welche Hinweis- und Aufforderungsobliegenheiten hat der Arbeitgeber nach diesem Urteil hinsichtlich der verbleibenden Urlaubstage und des möglichen Verfalls?
Ja, das ist eine gewisse, wie soll ich mal so sagen, Widersprüchlichkeit, weil einerseits gilt ja nach wie vor der alte Grundsatz, dass die Arbeitgeberin den Urlaub nicht erteilen muss und auch gar nicht kann, nicht? Das ist ja auch etwas, was manchmal in der Praxis ein bisschen falsch gesehen wird. Der Urlaub kann ja niemandem aufgezwungen werden. Sie hat aber, und jetzt kommt das Juristendeutsch, feinstes Juristendeutsch kommt jetzt, die Initiativlast. Die Initiativlast. Was heißt das? Die Arbeitgeberin muss also ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auffordern, den Urlaub zu nehmen und auch sagen, dass der Urlaub, wenn er nicht genommen wird, verfällt, also nicht mehr genommen werden kann. Und dann eben, wenn er dann trotzdem nicht genommen wird, dann kann er eben auch verfallen. Das ist die berühmte Aufforderungsobliegenheit, die da eine Rolle spielt. Da gibt es mittlerweile auch Musterschreiben dazu, die kann man auch online sich anschauen. Die sind teilweise auch ganz gut gemacht, teilweise nicht so gut gemacht, muss man ein bisschen aufpassen. Aber das spielt auch gemäß der Rechtsprechung eben eine immer größere Rolle in der Urlaubspraxis.
Wie oft sollte, muss der Arbeitgeber das tun?
Naja, also man muss es eben klar sagen, dass es sich mindestens eben bezieht immer dann, wenn der Urlaub, wenn der Urlaubsanspruch oder der Verfall des Urlaubsanspruchs ansteht, beziehungsweise wenn sich eben absehen lässt, dass hier jetzt in Anführungszeichen der letzte Drücker ist, um Urlaubsansprüche noch realisieren zu können. Es nützt natürlich nichts und es wäre sicherlich auch in einer gewissen Weise rechtsmissbräuchlich, als Arbeitgeberin zu sagen, naja gut, ich habe dich hingewiesen, du kannst deinen Urlaub noch nehmen, aber dich kannst du nicht mehr nehmen, weil nämlich bei uns so viel zu tun ist, dass es eben dann doch nicht geht. Das heißt, man muss hier also vorausschauend aus Sicht der Personalabteilung eine Urlaubsplanung ablaufen lassen und den Leuten Gelegenheit geben, innerhalb der Aufforderung den Urlaub zu nehmen.
Ja, dann kommen wir zu einem weiteren prominenten Punkt, würde ich sagen. Was passiert beim unterjährigen Wechsel des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer? Welcher Anspruch besteht da für den Arbeitnehmer?
Ja, es ist ja so, dass man sagen muss, der Urlaubsanspruch natürlich ein ganz besonders wichtiger Urlaubsanspruch, ein besonders wichtiger Anspruch im Arbeitsverhältnis Verhältnis. Und wenn das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Kalenderjahr hindurch besteht, hat das eben Einfluss auf den Urlaubsanspruch. Das geht so los, dass man sagen kann, wenn das Arbeitsverhältnis erst in der zweiten Jahreshälfte entsteht, beziehungsweise begonnen wird und der Arbeitnehmer deswegen nicht die Wartezeit, 6 Monate sind das ja erfüllt, dann besteht eben kein Vollurlaubsanspruch, sondern nur ein Teilurlaubsanspruch. Das kann man nachlesen in dem Paragraphen 5 Absatz 1 Buchstabe A Bundesurlaubsgesetz. Und dieser Teilanspruch, der beträgt dann regelmäßig 1/12 des Vollanspruchs für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses. Und davon kann man dann jetzt noch unterscheiden, das ist auch wieder in dem Paragraphen 5 Absatz 1, diesmal allerdings Buchstabe C Bundesurlaubsgesetz geregelt, der gekürzte Vollurlaub, nämlich wenn der Arbeitnehmer nach Erfüllung der Wartezeit in der ersten Hälfte der Jahreshälfte aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, dann hat er also auch hier in Anführungszeichen mit einer Kürzung seines Urlaubs zu rechnen.
Ja, und im nächsten Fall liegen die Hürden vermutlich aus Arbeitgebersicht leider sehr hoch. Kann einmal genehmigter Urlaub denn widerrufen werden und wer ist hierzu befugt?
Ja, absolut richtig. Die Hürden, die liegen sehr, sehr hoch. Das ist fast schon so, dass es um eine absolute Ausnahme geht. Der einmal genehmigte Urlaub, der ist zu nehmen und auch zu gewähren. Wenn das eine Rolle spielen sollte, also das Genehmigen, das Widerrufen von Urlaub oder noch krasser, das Rückrufen aus dem Urlaub, das ist ja sozusagen die Steigerung, nicht? Also genehmigten Urlaub, den kann ich ja versuchen zu widerrufen als Arbeitgeberin, bevor der Urlaub angetreten worden ist. Und die Steigerung davon ist ja, dass ich sage, die Leute sind schon weggeflogen in ihre wunderbare Holiday Destination und dann rufe ich die da an oder schicke eine SMS und sage, du musst ja mal zurückkommen, das wäre so noch mehr. Das ist aber nur in ganz absoluten Ausnahmefällen möglich, also rechtlich zulässig. Man kann übrigens auch anderes nicht vereinbaren. Es gibt manchmal so schlaue Menschen, die denken, naja, dann schreibe ich das mal irgendwo rein in eine Vereinbarung, dass ich das trotzdem darf. Nein, das geht nicht. Das ist nämlich unwirksam, steht in § 13 Bundesurlaubsgesetz drin. Allerdings, und das ist eine interessante Wendung, beziehungsweise die andere Seite der Medaille, auch der Arbeitnehmer kann das natürlich nicht mehr ändern. Nicht? Das heißt also, wenn die Arbeitgeberin den Urlaub gewährt hat und auf einmal sich dann mal überlegt, naja, ich möchte es doch irgendwie gerne anders machen oder ich möchte weniger oder mehr Urlaub oder anders geregelten Urlaub haben, dann kann auch die Arbeitgeberin sagen, nein, den Urlaub habe ich dir gewährt, den hast du jetzt so zu nehmen, weil ich mich auch zum Beispiel betriebsorganisatorisch darauf eingestellt habe.
Ja, kommen wir zum vorletzten Punkt, aber zumindest letzter großer Aufreger. Wie kann man denn präventiv Konflikte um Urlaubszeiten im Team verhindern? Also sollte es da klare Regeln oder Hierarchien geben, die man von oben aufdoktroyieren kann?
Erstmal ist ja die wichtige Ausgangslage die, dass in allen Betrieben, in denen es einen Betriebsrat gibt, auch die Urlaubsplanung, die Urlaubsgestaltung der Mitbestimmung des Betriebsrates unterliegt. Das kann man nachlesen in Paragraphen 87 Absatz 1 BetrVG. Das ist also ein Teil der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, der zwingenden Mitbestimmung. Das heißt also, da wird dann schon auch darauf geachtet, dass es eine entsprechende faire Urlaubsplanung gibt. Und ansonsten, Herr Krabel, absolut richtig, wie Sie sagen, aus purem Selbstinteresse und aus meiner Sicht ist es auch in allen gut geführten, gut gemanagten Unternehmen der Fall, gibt es natürlich klare Regeln und Spielregeln für die Urlaubsplanung und Urlaubsgestaltung. Da spielen dann zum Beispiel solche Dinge eine Rolle wie familiäre Verpflichtungen, schulpflichtige Kinder, möglicherweise aber auch sonstige familiäre Verpflichtungen, möglicherweise Sorgearbeit, die zu Hause erledigt werden muss und so weiter und so weiter. Das heißt also, die gesamte soziale Komponente, die sich ja häufig hinter Urlaubsgestaltungen, Planungen verbirgt, die wird also berücksichtigt und einbezogen und diese klaren Regeln, die sollte jedes Unternehmen haben aus purem Selbstinteresse.
Ja, ein sehr streitbares und immer wiederkehrendes Thema. Im Abschluss vielleicht noch die Frage, was ist Urlaubsabgeltung?
Urlaubsabgeltung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich will jetzt nicht sagen, irgendwie so ein bisschen flapsig, ja, im Grunde genommen geht es doch immer nur ums Geld. Allerdings hier ist es ja so, nämlich, dass gesagt wird, wenn der Urlaubsanspruch ausnahmsweise am Ende des Arbeitsverhältnisses nicht genommen werden kann, also nicht nicht realisiert werden kann, dann kann er finanziell abgegolfen werden. Übrigens auch nur dann, nicht anderweitig. Das Ganze geht nicht. Haben wir auch immer wieder Fälle, wo gesagt wird von Leuten, naja, ich nehme meinen Urlaub nicht, kannst du mir auszahlen. Das geht nur, wenn das Arbeitsverhältnis endet, steht in Paragraphen 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz drin und ist dann auch eine wichtige Verhandlungsposition, häufig dann, wenn Arbeitsverhältnisse eben enden, zum Beispiel, wenn die auch enden unter etwas konfrontativen Bedingungen, also Kündigung oder Aufhebungsvertrag, dann spielt das häufig eine Rolle, ob noch Urlaub besteht, ob Urlaub abgegolten werden muss. Es ist aber eben so, dass das klar im Gesetz geregelt ist, wann das der Fall sein darf.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lennert, für diesen Rundumschlag zu dem wichtigen Thema, das uns definitiv im nächsten Jahr wieder begegnen wird. Herzlichen Dank, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Dies ist ein Platzhalter für Ihren Werbetext. Informieren Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de oder besuchen Sie die Shownotes.